Eiserne Flöte Nummer 64. Ching Chings, großer Stock. Ching Ching fragte einen neu eintretenden Mönch, woher er gekommen sei. Der Mönch gab zur Antwort von drei Bergen. Und wo hast du zum letzten Mal die Zeit deiner Zurückgezogenheit verbracht, wollte Ching Ching weiter wissen. Auf fünf Bergen, erwiderte der Mönch. Ich werde dir 30 Schläge mit dem großen Stock verabreichen, sagte Ching Ching. Womit habe ich sie verdient? Fragte der Mönch. Weil du ein Kloster verlassen hast und in ein anderes gegangen bist. Könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Mönch kommt in ein Kloster zu einem Meister. Der fragt, wo kommst du her? Er sagt, von drei Bergen. Und wo hast du zum letzten Mal die Zeit deiner Zurückgezogenheit verbracht? Fragt der Meister weiter. Auf fünf Bergen. Ich werde dir 30 Schläge mit dem großen Stock verabreichen. Womit habe ich sie verdient? Weil du ein Kloster verlassen hast und in ein anderes gegangen bist. Was der Mönch antwortet auf die Frage, woher er gekommen ist, von drei Bergen, ist wahrscheinlich die Bezeichnung eines Klosters oder eines Klosterbezirks. Es war in China und auch später in Japan üblich, dass die Klosterbezirke auf heiligen Bergen waren. Und auf diesen heiligen Bergen gab es dann meistens die Schulungszentren der wichtigsten Schulen des Buddhismus. In Japan ist es zum Beispiel der Berg Yei, wo sich lange Zeit die wichtigsten Schulen befanden. Und diese Gegenden waren berühmt. Das waren die spirituellen Zentren des Landes. Das heißt, das waren, man könnte sagen, Klosteruniversitäten, so ähnlich wie es das in Tibet noch gibt, wenn auch eingeschränkt unter chinesischer Herrschaft, wo man hinging, um Buddhismus zu studieren. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Soto, in Japan, dass die Mönche, angefangen mit Dogen, diese Zentren aufsuchen, um dort buddhistische Bildung zu erlangen. Und dann gibt es die Geschichte von deren Mutter, die sich erst darüber gefreut hat, dass ihr Sohn Mönch wird, und dann aber erfährt, dass ihr Sohn nicht einfach Mönch geworden ist und ihr gutes Karma beschert, weil es gibt gutes Karma, wenn man seinen Sohn der Lehre gibt, so ähnlich wie das im Christentum auch der Fall war. Das ist kein einfacher Mönch geworden, sondern das ist jemand, der spirituell Karriere machen wollte, der ein gebildeter Mönch sein wollte. Wie wir es gestern hatten, jemand, der Buddhismus verstehen wollte. Buddhismus studieren, Buddhismus verstehen, Buddhismus meistern, sich zu eigen machen, andere belehren. Und zu diesen Zentren gehörte halt, dass man auch in der weltlichen Hierarchie nicht so schlecht dastand. Das heißt, in Indien war man dann ein Bonze, da kommt das Wort. Ein Bonze ist ein Priester, ein buddhistischer Priester, der allgemeinen Respekt genießt. Und es war in Japan ganz bestimmt nicht anders. Jemand, der in der buddhistischen Hierarchie weit oben stand, war geschätzt, und es war eben auch so, unabhängig davon, was unsere schönen Zen-Geschichten uns erzählen, tatsächlich war es so, dass es natürlich ein Zusammenleben von weltlicher Macht und spiritueller Praxis gab. Man bekommt viel mehr Unterstützung für seine Zen-Schulung von der Regierung, wenn man dem Kaiser erzählt, dass diese Übung, die man da macht, gut ist für die ganze Nation. Dafür sorgen wird, dass die Nation in Frieden leben wird. Oder vielleicht sogar, würde ich bei Japan nicht verwunderlich finden, wenn man sagt, in jedem Krieg werden wir gewinnen, Herrscher, wenn ihr nur den Buddhismus ordentlich fördert. Nicht unwahrscheinlich in Japan. Das hier ist natürlich eine Geschichte aus China, aber in China war es so viel anders eben auch nicht. Das heißt, es gab diese Orte, wo man Buddhismus studieren konnte, einerseits als Wege, um wirklich für sich selbst zur Erkenntnis, zur Befreiung zu kommen, für sich selbst und für andere, ganz wichtig im Mahayana-Buddhismus. Also wirklich der Wunsch, die eigene Bedeutung, das Haften an das eigene Ich aufzugeben. Und gleichzeitig gab es genau das entgegengesetzte Bestreben, mein Ich größer machen. Das ist ein Problem in jedem spirituellen Weg, dass Menschen, die so einen Weg einschlagen, meistens so angelegt sind, weiß nicht, ob alle, ich bestimmt, dass sie an einem bestimmten Punkt erkennen, dass das weltliche Leben sie nicht glücklich macht. Dass es doch zwar angenehme Sachen gibt, aber dass sie irgendwie in sich eine Wahrnehmung haben, das funktioniert nicht. Dieses Rezept, je mehr Geld ich verdiene, je weiter ich aufsteige, je je mehr ich mich in meinem Job verwirklichen kann, was auch immer, je mehr Besitz ich anhäufe, dieses Prinzip, mich glücklich zu machen, funktioniert nicht. Das ist nicht der Weg, mich vollständig glücklich und frei zu machen. Also sage ich, diese materiellen Dinge sind es nicht. Das macht mich nicht glücklich. Muss also etwas anderes sein. Und das ist der Moment, wo man spirituellen Wegen begegnet. Bis dahin ist man für die überhaupt nicht offen. Deswegen habe ich auch so meinen Zweifel, ob es so sinnvoll ist, wie das gerne propagiert wird, Kinder an buddhistische Praxis heranzuführen, in dem Sinne, dass man sie dazu bringen will, Buddhisten zu werden. Auch falls sie Interesse daran haben. Ich habe gerade gelesen, in Japan ist es tatsächlich üblich, dass man das, oder war es üblich, dass man das überhaupt nicht macht. Einfach weil man vermeiden möchte, dass ein Kind in jugendlicher Begeisterung sich mit Buddhismus beschäftigt, Zazen oder sowas, und so eine Phase durchmacht und dann ist es vorbei für den Rest des Lebens. Deswegen hält man Kinder nicht direkt fern von buddhistischer Praxis oder sowas, aber man ermutigt sie wirklich nicht, sich damit zu beschäftigen. Es ist bei uns mit dem Christentum ja eigentlich genau das Gleiche. Konfirmiert wird man irgendwie mit 14 und ich glaube, das ist normalerweise kein Alter, wo man sich mit spirituellen Dingen beschäftigt und auseinandersetzt. Hat man ganz andere Probleme. Pickel. Dass die Menschen auf einmal so komisch sind, dass man eigene Entscheidungen treffen muss. Und sich in dem Alter zu entschließen, irgendeinen spirituellen Weg einzuschlagen oder sich zu dem zu bekennen, halte ich für fragwürdig. Einfach weil solche Dinge, wie ich sie eben sagte, dass man vielleicht festgestellt hat, dass ein materieller Lebensweg eigentlich glücklich macht, das hat man zu diesem Zeitpunkt gar nicht erlebt. Das Einzige, was man erlebt hat, ist, Pickel sind doof. Oder meine Stimme verändert sich, was auch immer. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt ist das so. Das heißt, man braucht eine Zeit, um da anzukommen. Wenn man jetzt also diesen Punkt erreicht hat, dass man die spirituelle Welt hinter sich lässt, dann ist es kaum vermeidbar, dass man das Gefühl hat, dass das jetzt eine sehr gute Idee war. Dann begegnet man auch entsprechender Literatur, dann begegnet man der buddhistischen Lehre zum Beispiel und liest diese Geschichten von Leuten, die ähnliche Sichtweisen haben wie man selbst. Das ist eigentlich so wie so eine Facebook- oder YouTube-Blase. Man sucht die Dinge, die einen selbst bestätigen. Das ist keine Erfindung von YouTube oder Social Media, sondern der Mensch war natürlich schon immer so. Diese ganzen Sachen bilden eigentlich nur Sachen ab, die in uns schon angelegt sind. Wir haben eine Tendenz, Sachen zu suchen, die uns bestätigen und Sachen auszuklammern, die uns nicht in den Kram passen. In den Kram passt uns also, dass spirituell eine gute Sache ist, materiell doof. Und infolgedessen fangen wir sofort an, eine Wertung zu machen. Das, was wir vorher gemacht haben, als wir nach materiellen Dingen gefolgt sind und da versucht haben, das Glück zu finden, das erscheint uns aus dieser Sicht als rückständig, kindisch, oberflächlich, dumm. Nicht ganz helle, nicht sehr erwachsen. Immer wenn man so etwas sagt, bedeutet das natürlich, dass man wenn man so über seine Vergangenheit spricht, dass man eigentlich denkt, in diesem Augenblick bin ich nämlich eben anders. Ich bin nämlich erwachsener, ich bin klüger, ich bin nicht mehr so oberflächlich. Das heißt, ich erhebe mich über mein vergangenes Ich, was ich abschneide, von dem ich mich desidentifiziere, um ein neues Ich aufzubauen, ein spirituelles Ich. Und das spirituelle Ich hat den großen Nachteil gegenüber dem materiellen Ich, dass es subtiler ist. Wenn ich ein materiell um meine eigenen Vorteile kämpfe, andere Leute beschütze, damit es mir besser geht, dann ist das etwas, was sehr offensichtlich ist, was ich vor mir auch nicht verbergen kann. Und ich kann mir auch nicht einbilden, dass ich damit ein besonders guter Mensch bin. Ich kann das irgendwie rationalisieren und sagen, so geht's halt zu in der Welt, wenn ich das nicht mache, macht das jemand anders und so weiter. Aber mehr ist da auch nicht zu holen an moralischer Überlegenheit. Wenn ich dagegen jemand bin, der einen spirituellen Weg geht und diese spirituelle Oberflächlichkeit hinter sich gelassen hat und womöglich dann auch noch so ein moralisches Konzeptgebäude dazu habe, so ein Bodhisattva bin, ich mache das nicht nur für mich, sondern für alle anderen, dann gibt mir das die Gelegenheit, mich erstens über meine Vergangenheit zu erheben und natürlich über meine Zeitgenossen, die leider noch in dieser kindisch, oberflächlich, dummen Illusion gefangen sind. Materieller Fortschritt würde sie glücklich machen. Das habe ich ja lange hinter mir gelassen. Aber was ich dafür getauscht habe, ist halt möglicherweise, und es ist schwer, es zu vermeiden, dass ich spirituellen Fortschritt mache. Also ich werde ein besserer Mensch. Und indem ich ein besserer Mensch werde, entwickle ich dann auch solche Sachen wie Liebe, Mitgefühl. Und das ist doch viel, viel wertvoller als diese Geldgier, Goldgier, Machtgier. Das will ich ja alles nicht mehr. Ich will ja einfach ein guter Mensch werden. Und natürlich, damit ich so ein guter Mensch werden kann, ist es auch wichtig, dass ich andere belehren kann. Dazu muss ich halt Buddhismus verstehen, dass ich ihn wirklich meistern und begreifen. Ohne es zu merken, gerate ich mit hoher Wahrscheinlichkeit da hinein, dass ich ein noch viel schlimmeres Ich ausbilde, das Ich eines guten Menschen. Der praktizierende Materialist hat das nicht. Der sagt, keine Ahnung, der hat so eine darwinistische Weltvorstellung. Die Großen fressen die Kleinen oder sowas. Aber mehr auch nicht. Der bildet sich zumindest nicht ein, dass er ein besonders guter Mensch ist. Der praktizierende Buddhist dagegen kann das durchaus entwickeln. Und kann in den Kopf schütteln, wenn er anguckt, wie Leute miteinander umgehen, wie wenig Mitgefühl die haben. Und das damit vergleichen, wie viel Mitgefühl er oder sie dann selbst hat. Und kann sich dann sehr darüber erhitzen, wie das denn sein kann, dass die Leute so unachtsam durch die Gegend gehen, gar nicht mitkriegen, was sie sich damit antun und anderen. Das ist so eine Phase, in die man meistens reinrutscht. Und der andere Aspekt ist eben mehr Wissen. Ich beschäftige mich nicht mit unnützem Zeug, wie die anderen, keine Ahnung, Börsenkurse oder Betriebswirtschaft, sondern ich beschäftige mich mit Geisteswirtschaft. Ich versuche nicht mein Bankkonto zu verbessern, sondern mein Karma. Viel, viel wichtiger. Sorge für dein Karma. Der Wunsch, Buddhismus zu meistern, hängt sehr eng mit dieser Karma-Vorstellung zusammen. Denn die Karma-Vorstellung wird oft tatsächlich so verstanden, als wäre das so eine Art Bankkonto, das Gutes tue, zahle ich meinem karmischen Konto was ein, wenn ich was Schlechtes tue, belaste ich es. Und die Karma-Vorstellung sagt mir eben, alles, was mir geschieht, habe ich selbst verursacht. Klingt jetzt erstmal teilweise blöd, weil alles, was mir an Schlechtem geschehen ist, daran bin ich dann ja selbst schuld. Aber umgekehrt ist es auch so, es behauptet, ich hätte vollkommene Kontrolle darüber, was passiert für die Zukunft. Denn wenn ich jetzt einfach dafür sorge, dass ich mein karmisches Konto immer weiter auffülle, wird es mir gut gehen. Das dahinter liegende geistige Konzept kennen wir auch aus nicht spirituellen Bereichen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn jemand mitkriegt, dass es jemand schlecht geht, dann ist es erstmal so, dass man sich irgendwie dazu verhalten muss, wenn es einem selbst gut geht. Und den meisten Leuten geht es so, dass das irgendwie ein unangenehmes Gefühl auslöst, zu sehen, da vorne leidet jemand und ich nicht. Das macht irgendwelche Junkies an der Straße, die so rumhängen. Und es ist schwer auszuhalten, mit dieser Situation umzugehen. Und ein Weg ist halt zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Der hat sein Karma gemacht. Tut mir leid. Ich kann ihn da nicht rausholen. Ich kann ihn mit einem Halblächeln mitfühlend anlächeln. Aber ich kann ihm nicht helfen. Das ist leider nun mal das Problem, wenn man sich nicht um die wichtigen Dinge im Leben kümmert und seinen Geist so verlottern lässt. Das heißt, ich versuche mich wieder zu trennen. Ein spiritueller Weg kann zu einer Form von Hochmut führen, wohingegen der normale Hochmut eines Durchschnittsbürgers vollkommen harmlos ist. Die Leute, die auf diese Berge gegangen sind, sind vielleicht gar nicht, als sie losgingen, aber als sie da drauf waren, oft in so einen spirituellen Hochmut reingekommen. Das soll ich vorstellen, alle Leute, die da sind, studieren auch Buddhismus. Das heißt, das bestärkt alles nochmal deine Blase. Es ist so ein bisschen wie bei uns im Mittelalter. Das ganze Land um dieses Kloster herum, um diesen Klosterberg, versorgt ihn, weil die Leute gutes Karma bekommen wollen. Genauso wie bei uns im Mittelalter. Im Namen der Rose. Das heißt, der Gedanke wird immer mehr verstärkt. Ich bin hier oben auf meinem Berg. Ich tue was Nützliches. Das Nützlichste überhaupt für dieses ganze Land. Ich mache hier gutes Karma. Ich bin eine sehr, sehr wichtige Person. Ich bin vorangekommen. Irgendwann kommen diese Leute dann zu ihrer Mutter wieder, wird dann berichtet. Strahlend wie ein Honigkuchen, betresst mit viel Lametta, irgendwelche buddhistischen Rakse, also sowas in Golden, irgendwelche Roben, prunkvolle Roben, die es da natürlich auch gibt, sehr schöne Farben, vielleicht auch noch einen Aufwärter, der einem vorangeht und präsentieren sich stolz ihrer Mutter. Guck mal, Mama, ich hab's geschafft. Und Mama ist entsetzt. und faltet die meistens zusammen. Und Mama sagt, das wollte ich nicht. Ich wollte keinen hochmütigen Studiosus, der auf irgendeinem Berg rumsitzt und glaubt, er müsste spirituelle Karriere machen, sondern ich wollte jemanden, der wirklich sein Leben dem Buddha-Dharma widmet. Jemand, der wirklich sein Ich loslässt. Und sie sieht sehr deutlich, dass dieser junge Mann, der von dem Berg wieder runterkommt, das definitiv nicht gemacht hat, sondern stattdessen ein neues, riesiges, subtiles, spirituell Ich mitgebracht hat. Das ist die Gefahr, wenn man auf einen Berg geht. Wenn wir uns einer Gruppe anschließen, hat man auch immer den Effekt, dass es darum geht, dass man in der besten Gruppe sein möchte. Bei den richtigen Lehrern, in der richtigen Tradition. Wenn Zen-Leute sich treffen und irgendwie neu sind, dann fangen sie meistens erstmal zu erzählen, ja, und ich war bei Nitsuroshi. Und ich war auch mal in Japan und das gefiel mir aber nicht so gut, aber ich habe auch Kontakt zu mir, bla 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 bla. Alles, ganz viele Beschreibungen von, wer bin ich, tolles, was habe ich alles erlebt, was habe ich für gute Entscheidungen getroffen auf meinem spirituellen Weg, weil von diesem goldenen Glanz, den diese Klöster, den diese Meister haben, etwas von mich abfärbt. Das kann man also mit ein bisschen Understatement sagen. Kannst du drauf rumreiten? Ja, ich war auch ein bisschen in Japan. Und sich damit beweihräuchern. Dieser Mönch, den wir hier haben, tut das einem anscheinend nach, aber nicht. Also er erzählt nicht, ich war in so und so Schulungszentrum. Bei Meister XY hat er 4 Jahre verbracht, sondern er sagt noch von 3 Bergen. War in einem Kloster, Bezirk, der 3 Berge hatte. Und dann wird er weiter gefragt, wo hast du deine Zurückgezogenheit verbracht? Also es gehörte zu den Verpflichtungen eines Mönches, in der Ausbildung eine Zeit allein zu verbringen. Und er sagt auch 5 Bergen. Beides nichts, was man greifen kann. Und beides nichts, worauf man sich etwas einbilden kann. Das wäre ungefähr, wenn jemand neu zu uns kommt, von einer anderen Gruppe oder so, und man fragt, woher kommst du? Und der nicht sagt, ich war bei, keine Ahnung, Tofu Roshi und habe 3 Jahre da studiert und dann war ich bei Sushi Roshi, sondern einfach nur sagt, ich war in Niedersachsen und in Bayern. Also eigentlich gibt dieser Mönch mit seiner Antwort gar nichts davon. Von 3 Bergen, von 5 Bergen. Eine wirklich sehr minimalistische Antwort, die auch erkennen lässt, dass es ihm überhaupt nicht darum geht, damit anzugeben, wo er war. Ganz offensichtlich ist ihm das nicht wichtig. Wenn man das als Koan bekommt und dann hört, dass er doch 30 Schläge verabreicht kriegt. Dann fragt man sich natürlich, genauso wie der Mönch, womit habe ich sie verdient? Was hat er denn falsch gemacht? Vielleicht doch irgendwas falsch an der Antwort. Von 3 Bergen, von 5 Bergen. Was war denn falsch daran? Koans laden dazu ein, solche Interpretationen zu suchen. weil ihr das irgendwann mal als Korn haben werdet, werde ich euch jetzt nicht vorschlagen, was man sich da einbilden könnte. Vielleicht fällt euch ja spontan irgendwas ein, was eine Begründung wäre, warum er das verdient haben könnte. Aber aus dem äußeren Verhalten, das der Mönch an den Tag legt, würde ich nichts finden, was sagen würde, dass er etwas falsch gemacht hat. Aber er kriegt trotzdem 30 Schläge mit dem großen Stock angedroht und fragt dann, wieso? Womit habe ich das verdient? Weil du ein Kloster verlassen hast und in ein anderes gegangen bist. Auch eine schwierige Antwort. Denn es gehört zur Ausbildung eines Mönchs, ein Kloster zu verlassen und dann ein anderes zu gehen. Das hatte ich gestern erzählt. Das ist ein Weg, um praktisch sicherzustellen, dass jemand nicht nur in seiner eigenen Spiritualblase unterwegs ist, sondern sich mit anderen Lehrern austauschen muss, mit anderen Situationen und da üben muss. Das heißt, es ist durchaus gewünscht, dass man ein Kloster verlässt und in ein anderes geht. Dann stellt sich natürlich die Frage, was soll das dann mit dem Stock? Immer noch würde man sagen, er hat alles genau richtig gemacht. Er hat das gemacht, was man von einem buddhistischen Mönch in seiner Ausbildung erwartet. Er hat nicht damit rumgeprahlt, wo er gewesen ist, sondern er hat sich einfach an die Regeln gehalten, an die ein Mönch gebunden ist. Und das ist wie immer die Schwierigkeit bei diesem Korn. Und es braucht vielleicht eine Zeit, um das zu verstehen. Wenn ich alles richtig mache, wenn ich mich an die Regeln halte, warum kriege ich dann trotzdem Schläge? 30 Schläge mit dem großen Stock. Wie kann das sein? Weil ich alles richtig gemacht habe, deswegen werde ich geschlagen. Schwer vorstellbar, schwer auszuhalten. Deswegen müssen wir herausfinden, worin eigentlich der Fehler des Mönches trotzdem bestand. Es gibt auf jeden Fall immer noch einen Fehler. Der Fehler liegt aber nicht in der Vergangenheit des Mönches. Der Fehler besteht nicht darin, dass er gesagt hat, dass er auf den 3 Bergen war oder auf den 5 Bergen war. Und der Fehler liegt auch ganz bestimmt nicht darin, dass er ein Kloster verlassen hat und in ein anderes gegangen ist. Das alles ist nicht zu tadeln. Ich werde dir 30 Schläge mit dem großen Stock verabreichen. Womit habe ich sie verdient? Der Fehler des Mönches ist an einer anderen Stelle. Und wie immer liegt der Fehler nicht in der Vergangenheit. Und es geht dabei bei diesem Korn letztendlich darum zu erkennen, in welchem Moment der Mönch einen Fehler macht. Wenn ihr versteht, worin dieser Fehler besteht, den der Mönch macht, dann habt ihr die Möglichkeit, viel freier durchs Leben zu gehen. Wenn ihr das nicht versteht, werdet ihr weiter wie die Leute in den Klosteruniversitäten in einem Gewirr von Karma rumrennen. Wie konnte das sein? Warum ist mir das passiert? Was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich in diese Situation reingeraten? Was hätte ich besser machen können? Wie könnte ich dem entgehen? Irgendwas habe ich offensichtlich falsch gemacht. Was hätte ich denn sagen müssen? Unser Geist normalerweise macht das dauernd. Statt in der Gegenwart zu bleiben und frei zu sein, wandert er zurück in die Vergangenheit, versucht sie zu manipulieren, in der Hoffnung, damit die Gegenwart reparieren zu können. Wenn uns irgendetwas Widriges widerfährt, versuchen wir es in der Vergangenheit zu reparieren. Wir suchen in unserer Vergangenheit, was wir falsch gemacht haben und beschäftigen uns unablässig damit, wie wir das, was damals uns gerade widerfahren ist, hätten vermeiden können. Wir suchen einen Fehler und wir bohren uns immer tiefer da hinein, dass da einen Fehler gibt. Vielleicht finden wir auch irgendeine Lösung, aber diese Lösung ist genauso ausgedacht wie dieser gesamte Prozess des in die Vergangenheit Gehens und zu versuchen, in der Vergangenheit Dinge zu lösen. Die Freiheit befindet sich letztendlich nur in der Gegenwart. Und die große Frage ist, wenn Ching Ching euch 30 Schläge mit dem großen Stock verabreicht, wie könnt ihr davon frei werden? Und das ist etwas, was ihr nicht auf dem Kissen üben müsst oder was euch nicht nur auf dem Kissen nützt, sondern das ist etwas, was euch jeden Tag hilft. Jedes Mal, wenn ihr in eine Situation geratet, wo 30 Schläge mit dem Stock euch drohen, habt ihr die Freiheit, entweder davon frei zu sein oder euch in ein karmisches Gewirr hineinzustürzen. Ein Gewirr von: Wie löse ich dieses Problem? Wie komme ich da raus? Wie hätte ich das vermeiden können? Wie könnte ich die Welt manipulieren, damit mir sowas nicht widerfährt? Wie kann ich einen spirituellen Weg finden, eine Technik, damit ich vor sowas in Zukunft geschützt werde? Und das alles sind nicht Wege, die zur Freiheit führen. In eurem Alltag könnt ihr immer wieder versuchen, herauszufinden, wo die Freiheit ist. Wie ihr von 30 Schlägen mit dem großen Stock frei sein könnt, auch wenn sie euch gerade in diesem Moment angedroht werden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, das rauszufinden. Danke.